Du bist ja schon richtig irgendwie so nicht mehr schnell gefahren und echt rumgeeiert und denkst ja krass, was haben die anderen denn eigentlich veranstaltet, dass jetzt noch keiner da ist. So. Und ja, und dann läufst du halt los, denkst ja, Platz 5, naja, ist ja schon noch ganz solide. Und dann nach einem Kilometer siehst du halt auf der Uhr 4:15 und denkst, boah, hier geht heute gar nichts.
Aloha Kalle und jetzt mal im Sauseschritt. Du bist zurück in Leipzig. Wir haben ein riesen Wochenende hinter uns. So viel zu bereden. Wie geht's dir erstmal?
Ja, Aloha Konrad. Ja, du bist wahrscheinlich derjenige, der am Wochenende seiner Ehefrau und den Kindern die ganze Internetleitung lahmgelegt hat für 24 Stunden mit quasi Ironman Südafrika und Ironman Cozumel, immer am Ticker und Livestream. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, weil ich heute Nacht im Flug eine ganze Reihe für mich hatte. Deswegen konnte ich 8 Stunden durchschlafen und habe jetzt erkannt, dass es ja echt gar nicht so schlecht ist, nach dem Ironman noch eine Nacht länger irgendwie da zu bleiben, weil dann fällt der Flug nicht ganz so schwer. Also Maurice, Clavel und Nils sind halt gleich am Montag abgereist. Aber auch Sebi hat das so gemacht, saß heute mit mir im Flieger, bin dann heute um 11 in Leipzig angekommen und jetzt werten wir schon aus, damit es halt alles noch frisch ist.
Wahnsinn, ja. Also das ist, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es gut tut, noch eine entspannte Nacht zu haben vor Ort, weil ich glaube, ihr habt euch allesamt ganz gut abgeschossen da, ne, in Südafrika. Da ging einiges.
Ja, also definitiv. Also klar, es ergibt ja immer noch die Devisen, sein eigenes Rennen zu machen und so, ja, man soll sich auf sich konzentrieren, aber mittlerweile bei der Leistungsdichte und so weiter ist da, ja, ist das, glaube ich, nicht mehr möglich und man hat einfach entweder die Chance, dort zu riskieren und mit vorn dabei zu sein und auch, wenn man das nicht macht, dann denke ich einfach, dass es dann halt aktuell richtig, richtig schwer wird, dann noch irgendwie vorne reinzustechen wieder. Und das war auf alle Fälle ein krasses Rennen. Wie ich ja auch gesagt habe, denke ich so eins der härtesten und dann gleich ein Ironman. Aber ja gut, da kommen wir ja gleich ins Detail zu. Ich bin auf alle Fälle froh, dass ich dabei war und dann jetzt auch mit 2 Tage Revue passieren sehr viel Positives mitnehme. Aber war geil und ich habe Bock, nächstes Jahr richtig weiter zu attackieren. Hab aber viele Hausaufgaben zu machen.
Da kommen wir dann später drauf. Zunächst erstmal zur Außenperspektive. Ich saß natürlich am Livestream. Südafrika wurde über Facebook quasi gestreamt. Konnte man sehr schön verfolgen. Cozumel dann später nur noch über den Ticker. Da hatte ich keinen Bock, so ein komisches, dubioses Abo abzuschließen, um da so einen Stream zu gucken. Also da gab es kaum Bewegtbild, so ein bisschen was auf Instagram, aber der Ticker an sich hat ja auch genug Eindruck hinterlassen, aber den heben wir uns noch ein klein bisschen auf. Steigen wir mal ein, Südafrika. Also zunächst erstmal das Schwimmen sah ein bisschen eklig aus. Wie hast du dich da gefühlt in dem Orkan, in den 30 Meter hohen Wellen, die es gewesen sind?
Ja, also ich hatte ja irgendwie, ich bin ja irgendwie ein Typ, ich, also umso widriger die Bedingungen, umso mehr freue ich mich. Und also ich glaube halt einfach, dass andere da
Habe ich
irgendwie.
auch als Kommentar gelesen. Kalle-Wetter wurde geschrieben.
Ja, deswegen so. Und ich hatte eigentlich, ja, also meinetwegen hätten wir auch die volle Distanz schwimmen können. Dann hätte es vielleicht noch ein paar größere Abstände gegeben. Mir war aber schon klar, dass das dann halt gut auseinanderreißt und ich hatte eigentlich einen richtig guten Start und war dann auch so bis, ja, 1000 Meter, 1100 Meter in der ersten Gruppe dabei, aber hab da so ja schon ein bisschen weiter hinten gehangen und dann kam ein, zwei Mal eine Welle, die ich nicht richtig nehmen konnte und dann hatte ich halt diese 20, 30 Sekunden, aber ich habe halt gesehen, dass die erste Gruppe ja schon so 10, 12 Mann groß war und dass ich halt echt irgendwie 20, 30 Sekunden Rückstand hatte. Lass es auch ein bisschen mehr sein, also außer Jesper Svensson, der war vorne dann ein bisschen weg. Aber in dem Rennen habe ich halt schon gesehen, dass es ein mega gutes Schwimmen ist und ich richtig, richtig vorne dabei bin. Also wenn man das Kanu sieht, dann weiß man auf alle Fälle, ja, hier ist die Spitze und das ist gut.
Also das können wir auf jeden Fall schon mal aus 2021 mitnehmen. Im Schwimmen Schlusssprung gemacht und näher rangehüpft an die Spitze. Das sah richtig gut aus, obwohl es halt scheinbar richtig unangenehm war. Also ich habe schon einige O-Töne gehört. Also das reichte von Horror bis Gott sei Dank war es nur die halbe Strecke. Aber ein so optimistisch rückblickendes Statement wie deins gerade habe ich eigentlich noch nicht gehört. Aber umso besser, so bist du halt drauf. Ne? Immer
Na, eine Sache gibt's halt
ja,
noch.
es bringt.
einen Vorteil gibt es halt noch. Also es war ja so ein Dreieckskurs, ne? Ich habe in meinem Kopf nie registriert, dass wir irgendwie ein Dreieck geschwommen sind. Also ich dachte mir die ganze Zeit, wo schwimmen wir eigentlich hier hin? Ich sehe hier gar nichts. Also dass es ein Dreieck war, habe ich dann an Land festgestellt. Aber dass wir wirklich das Dreieck geschwommen sind, habe ich nicht wahrgenommen.
Ja, das war auch das meiste, was man hören konnte. Stichwort, es waren keine Bojen mehr zu erkennen, weil waren ja ständig Riesenwellen vor einem. Also wo soll man hingucken? Und dass es dann am Ende auf der GPS-Uhr bei denjenigen, die eine dran hatten, doch erheblich mehr wurde als das, was eigentlich veranschlagt war. Zumindest war das bei sehr vielen von den Age-Groupern so. Wenn man da sich auf Strava mal umguckt, aus den 380 geplanten Metern sind da so mitunter 600, 700 geworden. Also die haben dann auch verzweifelt im Meer gesucht, wo es wieder rausgeht. Aber scheinbar haben es alle geschafft. Gott sei Dank.
Ja, definitiv so. Und dann halt, da ich das ja schon ein bisschen kenne, dass da vielleicht mal ein kleiner Rückstand ist, schneller Wechsel, habe da echt viel reingelegt und konnte eigentlich dann schon, ja, als ich in die Wechselzone reingelaufen bin, habe ich halt gesehen, okay, da vorne läuft halt Nils Frommold und auch Maurice habe ich noch am Fahrrad gesehen und dann wusste ich halt, okay, das sind jetzt 20, 30 Sekunden oder 35, wenn ich aus dem Wechselgarten komme und dann eine große Gruppe, das zieht sich und natürlich wird vorn drauf gedrückt, aber ja, muss ich halt da mal ein bisschen riskieren und dann bin ich halt dabei.
Genauso ist es gekommen. Du warst dann relativ schnell dran und es war zunächst erstmal großes Pack, ne? Also soweit ich das im Stream und am Ticker sehen konnte, waren das anfangs doch mehr als ein Dutzend Athleten, die da auf dem Haufen waren. Vorne raus Jasper Svensson, aber da hast du mir schon gesteckt. Der hat es nicht so mit der Streckenkenntnis gehabt, ne?
Na, erstmal war es so ein bisschen so eine große Gruppe, aber wie ich ja sagte, ich musste erstmal die Lücke schließen und natürlich Jesper Svensson, also der macht halt immer seinen Jesper-Stuff, also wir wissen das ja, immer gern von vorne weg und Gas geben, sowohl beim Schwimmen als auch beim Laufen. Und ja, dann ist halt zwei, dreimal eine Lücke aufgegangen, also zum Beispiel der Hendrik Gösch, der in Kopenhagen Zweiter wurde hinter Sanders, der hat halt einfach reißen lassen und dann musste ich die halt schließen und war ich so an 8 oder 9. Ja, und dann ist halt bei Kilometer 18 oder 19 ist halt Sam Laidlaw, der dies ja echt schon, ist ein Franzose, gute Rennen gemacht hat und aufgetrumpft hat, mit Jesper Svensson dann halt irgendwie so mit 410, 420 den einen Anstieg dann hoch. Und da hatte ich aber gerade so ein bisschen die eine Lücke geschlossen und ja, da hat halt keiner eigentlich richtig Anstalten gemacht. Also weder Maurice Clavel noch Nils Frommold oder auch Kyle Buckingham, die dann danach gegangen sind. Ja, und dann dachte ich mir in dem Moment, naja, Verpflegung ist ja auch mega wichtig, da kommt jetzt eine Verpflegungsstation und jetzt gleich erstmal wieder jetzt über 400 gehen. Die Gruppe ist ja jetzt nicht so eine schlechte und Sebi und Rasmus kommen noch. Bleibst jetzt erstmal hier und die anderen haben ja auch ein Interesse, noch nach vorne zu kommen im weiteren Rennverlauf. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen gesettelt, aber es hat halt eigentlich keiner so richtig Bock, Gas zu geben. Also es war dann immer so, ja, zwischen 270 bis 300 in der Führung, aber damit macht man halt keinen Unterschied mehr. War eine riesengroße Gruppe. Und dann, ja, habe ich auch mal kurz was versucht, 2, 3 Minuten, aber dann dachte ich mir auch, ja, das bringt jetzt gar nichts so. Ja, und so hat sich das dann bis Kilometer 55 hingezogen und dann ging die Show los.
Genau, das war nämlich zu sehen. Bis dahin wuchs der Vorsprung von den zwei Ausbrechern vorne stetig an. Also das waren zwischenzeitlich meiner Erinnerung nach um die 5 Minuten, die schon mal raus waren vorn. Und dann passierte Folgendes. Das kannst du uns ja jetzt mal beschreiben, was dann passierte. Also ihr wart eigentlich gut unterwegs, sehr gemütliches, konstantes Tempo. Und dann kam ein D-Zug.
Nee, also was heißt gemütlich? Ist natürlich schon ein Ironman war es so, aber ich denke, ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt dadurch auch, dass ich dann vielleicht an zweiter oder dritter Position war, so 280, 285 Watt, was ja dann auch noch konservativ ist und eigentlich gut fürs Pacing, wo aber natürlich auch die Spitze schon drin war vom Losfahren, also war dann schon nicht so viel Zug, also so, dass alle noch dann gut laufen könnten. Auch an dem Punkt waren ja dann schon einige weg, aber trotzdem ist das, was ich halt eigentlich echt locker und immer fahren kann. So, und dann war es halt so, dass das Problem ja immer war bei den Verpflegungsstationen, die waren halt teilweise bergab und mit so PET-Flaschen, also im Endeffekt, ja, ist es mir einfach und auch anderen nicht gelungen, genug aufzunehmen und 3 Stück auf 90 Kilometern sind halt einfach zu wenig, also vor allen Dingen auch für einen Typ wie mich Und ja, darum geht es jetzt mit Physiker oder auch jemand, der irgendwie mit Carbontechnik Ahnung hat, meinen Rat da anders zu präparieren. Also Ironman hat ja jetzt, ich habe mich auch mit ein paar Altersklassenathleten unterhalten, das ja irgendwie so eingeführt in Europa, auch teilweise nur noch so Gatorade-Flaschen oder so normale Supermarktflaschen irgendwie an den Verpflegungsstationen irgendwie zu positionieren. Aber bei dem rauen Asphalt oder dann geht es mal eine Kurve rum oder so, da fliegen diese Flaschen, die halt nicht richtig hinten drin stecken, halt sonst wohin. Und das ist halt in einem, ich sag mal, in der Mitteldistanz, die kriegst du halt irgendwie noch rum, aber bei 8 Stunden ist das halt, ja, russisch Roulette.
Du bist jetzt quasi schon mitten im Kernthema der Versorgung.
Aber ich komme gleich noch zurück zu Rasmus. Ich wollte bloß sagen, was dann passiert ist. Aber ich wollte halt sagen, warum auch, genau. warum das dazu kam halt.
Genau, du hast mir schon direkt im Anschluss an das Rennen beschrieben, dass es doch äußerst schwierig war, sich generell auf die Versorgung und Verpflegung zu konzentrieren, weil es war ab dem Moment, wo Rasmus Svenningsen vorbeikam, einfach Stress. Es war, ich will nicht Überlebenskampf sagen, aber es kommt dem nahe. Also auch, was Sebi Kienle und Maurice so berichtet haben, hinter Rasmus herfahren bei einem starken Seitenwind macht halt echt überhaupt keinen Bock. Weil du hast auch kaum profitiert von den Gruppeneffekten, die wir ja schon oft besprochen haben, durch den Seitenwind. Der hat das so ein bisschen egalisiert, ne? Und am Ende war es dann halt dadurch sehr, sehr fair, aber dadurch auch mega hart, dort hinterher zu fahren. Denn Kollege Svenningsen hat seine Wattwerte veröffentlicht und das war kein Kindergeburtstag, sagen wir mal so, ne?
Ja, ich kann halt einfach nur aus meiner Perspektive sagen, also ich bin um den Wendepunkt rum, habe ja gerade gesagt, dass quasi ich so 280, 285 hatte, dann waren es noch 15 Kilometer oder 20 bis zur Wende. An der Wende hatte ich dann schon 296 Average, also hat er das mal gut hochgejazzt. Und der wiegt ja 78, ist dementsprechend ein bisschen schwieriger als ich. Und wenn der dann aber seine Watts in der Abfahrt reinpresst und leichter Seitenwind, dann wäre vielleicht 1 Kilo mehr nicht schlecht gewesen. Und da hat halt der Kyle Buckingham reißen lassen, so dass ich an Position 2 hinter Rasmus war an der Wende, nach der Hälfte. Maurice direkt hinter mir und Sebi an 4. Ja, und dann war halt einfach nur, also die Kampfrichter haben auch echt viel kontrolliert, deswegen, wie du auch sagst, mega faires Rennen. Und dann war halt einfach nur dranbleiben bei Rasmus und Vollgas. So. Und dann an der Wende habe ich halt schon gesehen, okay, wir waren ja eigentlich mal 16, jetzt sind wir nur noch 4, Rasmus Svenningsen, meine Wenigkeit, Maurice Clavel und Sebi. Und ja, und dann hat er einfach seinen Stiefel dort durchgepresst. Und ich dachte so, das kann halt einfach nicht wahr sein. Meine beste 70-3-Leistung sind ja 340, 341 Watt. Natürlich, wie gesagt, Gewicht spielt nochmal eine Rolle. Aber ich bin halt in der zweiten Reihe konstant hinter ihm 310, 315 gefahren. Und Sebi hat mir erzählt, dass er wohl bei der Aufholjagd zu der Gruppe, wo nochmal einen ganzen Zahn schärfer gefahren ist. Das heißt, also für nächstes Jahr noch schneller schwimmen, um noch ein bisschen mehr Luft haben, bis Rasmus kommt.
Oh mein Gott, das klingt so ein bisschen wie aus dem Horrorkabinett, wenn da so ein Drücker vorbeikommt. Aber klar, taktisch gesehen, was bleibt dir übrig? Entweder fährst du da mit und spielst deine Karten oder du fährst dann halt eine ganze Weile alleine. Und das ist ja dann auch irgendwie uncool, ne? Also das ist, dann verbrauchst du im Zweifel sogar genauso viel Energie, fällst aber dramatisch zurück. Also von daher musst du mit, geht ja nicht.
Ja, also ich hatte ja vorher, und auch was wir jetzt sagen, es war ja klar, es ist das Kona-Ziel. Und vorne wusste ich ja nicht, dass Jesper Svenningsen den Wendepunkt nicht sieht und weiter in die Stadt fährt. Alle dachten, er hat eine Zeitstrafe, aber der hat den Wendepunkt einfach nicht gesehen und ist geradeaus weitergefahren. Weiß ich auch nicht, wie das geht. Da standen schon 50, 60 Leute, da einfach durchzurauschen. Und den Sam Ledlow nicht mehr zu sehen, weiß ich nicht, aber gut. So, und ich wusste, die beiden sind ja vorne und ja, sind ja jetzt auch nicht keine ganz schlechten und haben auch schon das eine oder andere Rennen gewonnen. Dann habe ich Sebi und Maurice noch und Rasmus hat ja auch nur Podium-Finish und ich sage, ich möchte einen Hawaii-Slot, da kann ich ja nicht dann sagen, okay, ja, ihr 7 Jungs, legt mal los, ich fahre alleine und komme dann irgendwann später und dann laufe ich mal 10 Minuten zu oder 8 Minuten und deswegen war mir schon klar, dass das ein hohes Risiko ist, aber das, was ich dir ja auch in der Nachricht beschrieben habe, wenn halt vorne nach einer guten Erwärmung von 3 Stunden oder 2,5, 2,45 dann auf einmal 70-3-Tempo im Ironman angeschlagen wird, dann wird halt jede Verpflegungsstation auch richtiger Stress, da überhaupt was zu kriegen.
Ich habe es auch im Stream gesehen, also da hatten sie mal ein Close-Up vom Sebi, wie der versucht hat, Flaschen zu greifen. Ist ihm auch nicht gelungen, also brauchte 3 Versuche, um eine so eine kleine Flasche dann zu greifen. Bei dir hat man relativ früh im Bild gesehen, dass die Flasche hinten nicht mehr drin war. Hast du die verloren oder war die einfach schon aufgebraucht und weg?
Nee, die war einfach, habe ich relativ früh halt getrunken. Das war halt eine Radflasche, also die habe ich auch alle gemacht. Und dann waren halt von den Verpflegungsstationen diese PET-Flaschen drin, aber die halten halt 2 Kilometer, dann ist er halt weg, ne? Und
musst du gleich trinken.
Ja, ja, gleich wie eine Giraffe oder wie soll das speichern. Aber Sebi kam halt auch am Flughafen zu mir und meinte, er war seiner Meinung nach 2% davor, genauso wie ich, komplett zu dehydrieren. Also er hat genau das gleiche Gefühl gehabt, obwohl das eigentlich echt sehr, sehr untypisch ist für Südafrika.
Weil es war, war es heißer als sonst oder lag es an dem Wind oder was war das Problem?
Na, ich denke halt, es war schon sehr warm mit 26, 27 Grad. Dann dadurch verdunstet wahrscheinlich auch viel Wasser vom Meer. Dadurch hast du halt mega viel Salz in der Luft, was dem Körper dann irgendwie noch mehr Wasser entzieht, von außen durch die Umgebung. Und dann natürlich den Stress an den Verpflegungsstationen. Also auch wie du ja schon sagtest, Sebi hat in dem ganzen Rennen, auch wenn er also absolut fair gefahren und auch Glückwunsch zu seiner Hawaii-Quali jetzt da, und auch Maurice, es hat keine Anstalten gemacht, nur einmal zu versuchen, Rasmus zu überholen.
Nee, macht ja auch ehrlich gesagt keinen Sinn. Also ich kann dich selber mal zitieren, du hast mir danach, nach dem Rennen erzählt, an der Verpflegungsstation musst du halt sehr gut überlegen, ne? Trinkst du jetzt in Ruhe und musst danach 450 Watt fahren, um wieder zum Svenningsen ranzukommen, oder fährst du gleich mit, ne? Und versuchst irgendwie in Reichweite zu bleiben, dann kostet es vielleicht nur 350 Watt. Aber ganz ehrlich, mir wird ja von diesen Leistungswerten, wird mir ja schon vom Zuhören schlecht. Fakt ist, so ein homogenes, konstantes Radfahren in dem Zielbereich, den man sich vorher ausgemacht hat, das war es definitiv nicht. Und von daher ist auch völlig, naja, was heißt logisch, aber war zu erwarten, dass das Risiko halt sehr, sehr groß ist. Und Dann ist es auch schiefgegangen, kann man ja so sagen. Ne? Bei Kilometer 140 hast du gesagt oder ein bisschen weiter. Da warst du auf einmal aus dem Stream weg, kamst nicht mehr über einen Ticker in der Zwischenzeit. Und was ist da passiert?
Ja, naja, also ich glaube, dass ich ja schon gute Kämpferqualitäten habe in meinem Leben. Und jedenfalls ging es halt weiter mit der Show. Und also hat einfach seine Watts vorne getreten. Und dann ging es halt über so einen Hügel. Und auf einmal ist mir halt echt ein bisschen schwarz vor Augen geworden und ein kleiner Kalt-Warm-Schauer. Und ja, also irgendwann, also bis das dazu kommt, hat der Körper ja schon 10 Minuten irgendwie über seinen Ressourcen gearbeitet. Und dann musste ich die Gruppe einfach ziehen lassen und bin dann halt einfach 15, 20 Kilometer halt wirklich nur mit 200, 210 Watt rumgeeiert und wusste natürlich, jetzt wird der Abstand richtig groß. Hatte dementsprechend auch natürlich dann, okay, wusste ich, jetzt wird es halt richtig tough, hier überhaupt noch ins Ziel zu kommen, wenn du bei 140 schon überhaupt komplett verbrannt bist und nichts mehr im Tank hast. Ja, dann habe ich halt bei 155, 160 angehalten, kurz wirklich einen Liter Wasser getrunken. Und dann hat sich mein Körper schon wieder ganz gut erholt und konnte ich halt schon so mit 260, 270 wieder in die zweite Wechselzone fahren. Aber das war dann einfach hohes GA, weil ein bisschen, ja, verbrannt war man ja trotzdem und dann performst halt auch nicht mehr auf allerhöchstem Level, ne? Wenn du alle deine Wasserspeicher schon, sage ich mal, bei 2/3 des Rennens verbrannt hast, dann ja muss man das halt versuchen, erstmal wieder aufzufüllen und vielleicht ein Insight. Sonst muss ich vielleicht das ein oder andere Mal auch in einem Rennen urinieren so und laufen lassen. Ich musste an dem Tag irgendwie, glaube ich, um 21.30 Uhr das erste Mal auf Toilette. Also ist, glaube ich, schon ein Zeichen.
Nicht so gut, ja, nicht so gut. Das ist natürlich, part of the game, ne? Ernährung, das ist ja nicht nur Kohlenhydrate reinballern, sondern am Ende auch die Flüssigkeit, die du verlierst, wieder zuführen und am besten noch aufnehmen können. Also nicht nur in den Magen füllen. Das muss ja am Ende auch rein in den Körper. Da sind ja auch schon einige gescheitert dann, wenn du dann einen dicken Ballon am Bauch hast, aber am Ende doch nichts mehr aufnehmen kannst. Ja, es sah, wie gesagt, auch von außen brutal hart aus. Wie geht man, frage ich mich jetzt, wenn man schon auf dem Rad niedergestreckt wurde, wie geht man dann in den Marathönchen rein?
Nee, ich bin ja dann in die Wechselzone und da wusste ich ja, okay, ich bin jetzt hier Fünfter. Dann weißt du natürlich, es ist eine kontinentale Meisterschaft und du bist ja schon richtig irgendwie so nicht mehr schnell gefahren und echt rumgeheiert und denkst dir, ja, krass, was haben die anderen denn eigentlich veranstaltet, dass jetzt noch keiner da ist. So, und ja, und dann läufst du halt los, denkst dir, ja, Platz 5, naja, ist ja schon noch ganz solide. Und dann nach einem Kilometer siehst du halt auf der Uhr 4:15 und denkst, boah, hier geht heute gar nichts. Ja, ja, das ist so, wenn der erste Kilometer ist halt, boah, das ist brutal hart. Naja, und dann ja, denkst halt, okay, Top 10 so, das einfach gut nach Hause bringen. Ja, und dann ist, glaube ich, halt unheimlich wichtig, wer am Rand steht. Also ich hatte glücklicherweise mein Physio aus Leipzig war dabei, weil Daniel in kurzer Zeit oder demnächst Vater wird. Meine Freundin Sophie musste auf Arbeit, hatte dort Verpflichtung. Und ja, mir ist halt unheimlich wichtig, immer bei einem Ironman jemanden dabei zu haben. Und der ist halt einfach für 4 Tage runtergekommen. Und der kommt halt aus dem Handball- und Kanusport. Und ja, also ich denke halt, das macht schon viel aus. Und wenn dann Leute am Rand stehen und sagen, bleib bei dir, bring das Ding nach Hause und so weiter. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass der Support die richtigen Worte findet. Und dann, ja, dann hast du halt irgendwie 10 Kilometer rum und dann denkst du, ja, Top 10, das so. Also du musst halt einfach deine Zielsetzung neu setzen. Aber ja, also ich war wirklich noch nie so nah dran, einfach irgendwie einfach nach 5 Kilometer rauszugehen. Aber auf der anderen Seite ist halt auch, ne, das Jahr mit einem DMF zu finishen, ist halt richtig shitty.
Geht leider gar nicht, ne? Das ist ja klar. Und das zeichnet dich ja auch aus. Du hast das den Fight dann irgendwie angenommen und durchgezogen, das ganze Ding. Aber man muss fairerweise sagen, du hattest natürlich dann mit der Entscheidung nichts mehr zu tun, ja. Also wenn der Tank halt leer ist, dann und 4:15 als Lauftempo schwer fallen, dann ist die Spitze da halt deutlich schneller. Und die haben es ja dann auch vorne richtig krachen lassen. Also da sind die zwei leicht gelblich gekleideten, also Maurice und Sebi, sind erstmal losgefeuert. Ja, und für dich als Teilnehmer vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen. Sebi ist zunächst weggelaufen, ja, hat sich gelöst.
Doch, ich habe das alles mitbekommen. Ich habe das schon im Rennen alles mitbekommen, weil es war ja Wendepunktstrecke.
Ja, schon, aber du warst ja auch im Delirium.
Ja.
Ich dachte, dann kriegt man vielleicht doch nicht mehr alles mit. Dann ist er halt zurückgekommen. Ne? Das war schon mega stark von dem Maurice Clavel, der ja bislang auch noch nie eine Langstrecke für sich entscheiden konnte und jetzt das erste Mal ganz oben stand bei einem Ironman. Großartig. Also von daher, der ist auch schon lange dabei, auf der Langstrecke auch schon und hat jetzt das dicke Ding rausgeknallt. Hast du ein Gefühl dafür, was war der Schlüssel für die Leistung von Maurice, dass der das zusammengebracht hat, das Ding?
Naja, Maurice hat sich am Radfahren im ersten Part halt schon immer sehr, sehr clever aufgehalten, also war dann immer an 3-4, das waren vielleicht 1-2 Positionen weiter hinten als ich, wird dadurch vielleicht auch in der ersten Zeit einfach mehr die Chance genutzt haben, sich ein bisschen mehr mit Flüssigkeit zu verpflegen und so weiter. Aber was man einfach sagen muss, ist, es gab auch einen Moment, wo Rasmus halt dann den Hügel hoch ist bei Kilometer 110, wo ich einfach dann ja schon die ersten Anzeichen von ein bisschen Müdigkeit hatte. Und da wurde die Lücke dann Richtung 30 Meter und da war es halt auch Maurice, der die Lücke dann egalisiert hat und dort reingegangen ist und nicht Sebi oder so. Also Maurice hatte einfach auch einen mega krassen Tag und ja, ich kenne ja ihn jetzt auch schon lange, also ist ja auch mein Jahrgang, deswegen kenne ich ihn aus Juniorenzeiten. Ich würde einfach sagen, das war sein bestes Rennen ever, was er abgeliefert hat und ja, war absolut eine Weltklasseleistung.
Definitiv, also das war von außen auch so zu sehen. Ich fand es halt mental auch mega stark, den Sebi erstmal laufen zu lassen und sein Ding zu machen, um dann quasi über die Konstanz hinten raus den Punch noch zu setzen. Und
das glaube ich, das weiß ich gar nicht, ob das so kontrolliert war. Also ich habe den Supporter in dem Moment, ich habe das halt nur so gesehen, also der ist halt so ihn richtig angeschrien und meint so, ey, du hast gerade in 4 Kilometern 50 Sekunden zugemacht, jetzt musst du weiter. Also ich dachte so, also klar, ein Fighter, aber ob das so gewollt war oder auch einfach dann dranbleiben, weiter auf dem Gas und dann kontern, ja, hat vielleicht auch alles zusammengespielt. Aber ob das dann immer so im Ironman bei allen Profis so kontrolliert ist, das glaube ich manchmal nicht. Aber klar, definitiv mental mega Leistung, ne? Wenn du überholt wirst, da nicht wegzugehen, sondern wegzustecken, sondern einfach drauf zu bleiben und dann hinten raus nochmal richtig einen abzufeuern und auch daran, ja, dran zu glauben, dass der andere auch noch hochgehen kann.
Ja, und er hat sich selber darüber am meisten gefreut, glaube ich. Also der hat die letzten 400-500 Meter, also noch so viel Energie noch für die Party gehabt, die er da gemacht hat. Waren zwar jetzt nicht die Massen an Zuschauer, aber ich glaube, alle, die da waren, hat er abgeklatscht. Und hat sich richtig, richtig, richtig gefreut. Und das war auch schön zu sehen, dass da auch sehr viel Erwartungen an sich selbst drin steckte. Und dass er da entsprechend auch Druck hatte und den dann am Ende abgeliefert hat. Ne? Also war schon geil.
Ja, absolut. Und ist auch schön dann zu sehen, dass er sich da so freuen kann. Und einfach, wie du sagst, halt so ein Sieg, ne, das ist halt was, das kann ihm jetzt niemand mehr nehmen im Leben. Und das muss man auch erstmal schaffen, ne? Das zu stehen am Profisieg bei einem Ironman-Kontinentalmeisterschaft, das ist nicht allen Menschen vergönnt, ne? Deswegen, also Hut ab.
Das Ding steht drin. Und wenn du dann auch noch dein Idol schlägst an dem Tag und einfach am Ende einen Tick mehr im Tank hast, ich glaube, dann kannst du schon nochmal ein Sektchen trinken oder so, ne?
Ja, ich glaube, dann kannst du schon krachen lassen, ja, auf alle Fälle.
Ja, sehr schön. Alright, gut, du hattest am Ende eine Marathonzeit von 3:06 stehen. Dein persönliches Ziel, was du vorher ausgegeben hast, war natürlich deutlich schneller. Nur haben wir ja über die Umstände schon gesprochen. Jetzt ist die Frage, du hast es vorhin auch schon angedeutet, Hausaufgaben machen. Was sind jetzt so die elementaren Dinge, die du ändern möchtest oder optimieren möchtest, um diese Lücke noch zu schließen?
Ja, also ich denke erstmal, dass wir auf dem Schwimmen, Rad und Lauf sowohl in allen drei Disziplinen auf einem richtig guten Weg sind, jetzt auch Revue passieren zu lassen. Also den Ironman dann an so einem Tag trotzdem noch in Top 10 irgendwie zu finishen und so quasi, ja, eigentlich da vorne dran zu bleiben, das gibt mir halt mega Zuversicht. Also ich sag mal, sonst war jetzt quasi, ja, ich hatte gute Leistung, aber bei auf einer Volldistanz war ich ja irgendwie nie jetzt bei der Spitze so lange dabei. So, und ja, das war ich jetzt. Hab jetzt gesehen, dass es keine exorbitanten Leistungen sind, sondern dass natürlich richtig krass hoch, ich auch echt viel ackern muss und trainieren, hatte auch echt viel investiert für das Rennen, aber da weiter dranbleibe und dementsprechend vom Training da wir auf einem guten Weg sind, aber Hausaufgaben, also die erste Hausaufgabe ist zum Beispiel, es geht jetzt nicht nur noch um Kohlenhydrate und Ernährung, es geht, ja, ich muss gucken, dass ich analysiere, wie viel Flüssigkeit ich verliere und wie viel Elektrolyte. So, und da muss ich auf alle Fälle aktiver gegensteuern. Und ja, das ist, glaube ich, ein Kernelement bei mir. Die nächste Sache ist Aerodynamik, CDA-Wert senken. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt im Podcast schon gesagt habe, aber Sebi meinte halt gestern auf dem Flughafen, dass er denkt, dass er den Watt die Kilogramm, den mit einem der besten CDA-Werte hatte und auch immer noch hat. Und ich denke einfach mit einem Test auf der Bahn, der aus 2019 ist, den ich gemacht habe, liege ich da noch ein bisschen hinter den Jungs. Und denke, dementsprechend kann ich da auch noch einiges rausholen. Dann ja, geht das einher natürlich mit Aero-Lenker, also diese Custom-Made-Lenker sind natürlich jetzt auch das Maß der Dinge. Konrad schwört ja, also du schwörst ja auf Panzertape. Ich würde dann schon...
Ey, das war nur Hörensagen. Ich habe selber noch nicht rumgetaped, aber ich hatte auch keinen Wettkampf.
Genau, also ich denke halt einfach dort, dann Kleidung mit Windtunnel. Also ich denke halt einfach, dass da bei mir noch 10, 15 Watt liegen. Und dann, was mit der Ernährung halt eine Rolle spielt, ist halt nochmal Material. Ich bin jetzt halt am Überlegen, also ich muss mal mit ein paar Bastlern und Tüftlern sprechen. Also irgendwie ist es so aufgefallen, dass auch ein Sebi oder wer auch immer, die da schon vorne sind, die haben dann halt auch immer eine Sonderedition und da ist dann irgendwo noch eine Trinkblase versteckt im Rahmen, die es eigentlich serienmäßig gar nicht gibt für den Age Cooper oder so. Aber wenn du dann halt irgendwo noch eine Blase hast, die dir einen Liter mehr Flüssigkeit gibt, ist halt schon geil im Ironman, ne? So, und da ich ja schon mal einen Rahmenbruch hatte und jemand dort kenne, der die dann auch wieder repariert und das auch sehr gut macht, werde ich da auf alle Fälle in den nächsten ein, zwei Monaten viel dran tüfteln, wo ich da noch irgendwo was unterbringen kann, damit ich nicht mehr weiterhin auf die PET-Flaschen angewiesen bin. Das sind Hausaufgaben, ist ganz schön viel, neben nur Training. Aber wenn du mittlerweile Part of the Game sein willst, dann musst du das machen, sonst ist es einfach, ja, ist keine Chance. Und ich denke aber, dass ich da halt richtig viel Potenzial habe, was ich bisher noch nicht genutzt habe in aller Gänze. Und jetzt ist Zeit dafür, da ranzugehen.
Nun muss man, das gehört zur Wahrheit auch dazu, sagen, dass es bisher auch rein finanziell nicht möglich war, alles auszufeilen. Ne? Also Windtunnel kriegt man in der Regel nicht geschenkt. Ja, es sei denn, du bist schon ganz oben. Dann kannst du über Kooperationen wahrscheinlich da was machen. Stichwort CDA-Wert runter. Ja, das ist eine Sache, wollten wir auch gleich mal aufklären. Sebi Kienle war ja nicht der Überbiker, wie er bekannt ist, weil er die höchsten Wattwerte immer gelatscht hat. Das auch, er hat auch starke Wattwerte abgeliefert, aber vor allem, weil er aerodynamisch der Pionier eigentlich unter den Triathleten war. Er hat als allererster diese ganzen Optimierungen begonnen und krasseste Position, man sieht ihn ja, wenn man ihn von der Seite sieht, wie klein der sich macht, wie eng, wie er die Schultern hochzieht, wie alles bündig abschließt bei ihm. Das ist halt über Jahre entwickelt, diese Position. Von daher, ich wage mal eine Theorie. Möglicherweise hast du bis zu deinem Drop deutlich mehr Wattwerte getreten als Sebi, der aber mit dir mitgefahren ist. Ne? Also was heißt Theorie? Also er hat es ja selber gesagt, dass er den niedrigsten CDA-Wert da mitbringt im Vergleich zu dem, was er leistet. Und da ist eine Riesenstellschraube, weil dann hast du natürlich die Möglichkeit, scheinbar defensiver Rad zu fahren, obwohl du genauso schnell fährst. Ja, sparst einfach deine Watts, wenn du sagst 10 bis 15. Das ist natürlich mega viel. Das ist der Unterschied zwischen ich verbrauche zu viele Kohlenhydrate und ich komme gerade so auf den Punkt. Ja,
oder ich kann mir halt auch mal eine Verpflegungsstation gönnen, mal 10 Sekunden mehr dort zu nutzen, um eine Flasche zu greifen. Also das ist einfach ein großer Wandel, den es aktuell gibt, wie du sagst halt, wo Sebi der Pionier war und Frodo dann quasi mit Mercedes im Wundtunnel, aber jetzt halt einige Firmen dort halt nachziehen, wie Swisside oder BioRacer, die das halt auch an Athleten anbieten und alle dort mitspielen. Ja, und das ist der eine Wandel, Aerodynamik und Getränke. Und dann kommt der nächste Wandel, der jetzt in Richtung Laufen geht, weil dort gibt es die Norweger, die jetzt permanent richtig abfackeln.
Ja, das kommt dazu. Da will ich gleich erstmal auch eine harte, ehrliche Frage stellen. Nehmen wir mal an, du würdest im Ironman konstant Radfahren dürfen, also aus taktischen Erwägungen, und würdest genau in dem Bereich am Ende finishen, die Bike-Strecke, wie du es dir vorher vorgestellt hast. Was wärst du in der Lage, in einem Ironman zu laufen, wenn alles für dich persönlich optimal läuft? Also welche Zeit könntest du hinten raus den Marathon bestreiten?
Ja, also natürlich geht es jetzt mal in die Richtung der Laufzeiten von 2,35 und 2,36. Und ja, ich bin halt auch jemand, der sagt, man muss erstmal was beweisen, bevor man dann irgendwie da große Töne spricht. Ich denke, dass ich das auf alle Fälle aktuell mit meinem Leistungsstand, ja, eine 2,35 oder 36 wird, denke ich, schon richtig eng werden und ist, glaube ich, aktuell nicht möglich. Und also, wie ich es auch mir erhofft habe, ich denke halt, dass ich schon eine 2,45 bis 2,48 an einem richtig mega guten Tag laufen kann. Aber so wie du sagst, wenn es dann weiter Richtung Hawaii gehen soll, dann fehlen da dann halt noch 8 Minuten, ne, nach ganz vorne.
Das ist leider die bittere Erkenntnis, die auch beim Ironman dann in Mexiko, Cozumel, nochmal untermauert worden ist. Wir haben eine neue Zeitrechnung im Triathlon seit 2021. Es ist nichts Besonderes mehr, unter 8 Stunden einen Ironman zu finishen. Im Gegenteil, es gehört inzwischen zum Pflichtprogramm, um ein Podium zu erreichen. Und zum
Top
anderen.
Top 10 teilweise bei
Top
schnellen 10 Strecken.
Teilweise bei schnellen Strecken, ja, das ist hart. Und unter 2,40 zu laufen, ist keine Eintagsfliege mehr. Ja, damals ging das mal los, als so ein Matt Hansen so einen Riesenmarathon da rausgebracht hat in, ich meine, Florida oder irgend sowas.
Na, Texas, aber der war auch ein Kilometer zu kurz.
Der war zu kurz, meinetwegen, aber rechne den Kilometer drauf und du bist trotzdem bei einer 2,37. Also genau. Das war halt auch schnell. Und jetzt ist es eben so, Patrick Lange rennt unter 2,40, beziehungsweise ist ja er in Tulsa meiner Erinnerung nach auch 2,36 36, korrigier mich, 235, 36 in dem Bereich gelaufen. Dann hast du die Show von Eden gesehen vor 2-3 Wochen, dass er da eine 234 bei seiner Premiere hingelegt hat. Nach einem für ihn im Interview beschriebenen okayen Radfahren, das war nicht sonderlich hart, meinetwegen, es vielleicht empfindet es jeder anders. Es war auf jeden Fall nicht langsam, ne? Und dann trotzdem diese Leistung. Und jetzt hat Blumi einen rausgelassen da auf Cozumel und hat ein starkes Radfahren abgeliefert, über 180 Kilometer, war nicht zu kurz, waren vielleicht gute Windbedingungen, vielleicht einzigartige Bedingungen, man weiß es nicht, auf jeden Fall 4 Stunden, 2 Minuten. Wattwerte sind leider nicht zu finden, aber es war mega schnell. Und der fackelt dann hinten drauf eben eine 2,35 runter bei seinem ersten Ironman und hat jetzt eine inoffizielle, offizielle, ich weiß nicht genau, Weltbestzeit Intus mit 7 Stunden 21. Dazu kann man sagen, das Schwimmen hat eine Strömung, ist eine Punkt-zu-Punkt-Strecke und war recht schnell mit unter 40 Minuten. Gut, da könnte man jetzt so ein bisschen hin und her rechnen, aber es liegt auf jeden Fall in dem Bereich von der Frodeno-Zeit, die 2,27 war, auf genau vermessenen Strecken, allerdings auch auf optimalen Strecken. Also von daher, ich würde sagen, wir haben ein neues Kapitel aufgeschlagen dieses Jahr und von Sub-7 sind wir gar nicht mehr weit weg, ne?
Ja, Sub-7, denke ich, wird immer noch ein bisschen Aufgabe, aber Blumi hat ja jetzt auch schon angekündigt, dass das kommen wird. Also ich finde es auf alle Fälle interessant und auf der einen Seite liegt, dass die Messlatte natürlich, die lag vorher schon mega hoch und jetzt wird sie einfach nochmal höher gelegt und ist natürlich dann auch als Athlet krass zu sehen und aber es macht halt dementsprechend auch richtig, richtig viel Spaß, gerade in diesem Zeitalter dabei zu sein. Aber es ist ja oft so, also sowohl im Laufen als auch im Triathlon, also nach den Olympischen Spielen gibt es halt immer einen Riesensprung. Aber ja, weiß ich gar nicht in der Geschichte, da bist du vielleicht besser, ob der jemals so dimensional war und so stark, glaube ich gar nicht. Und einfach mit ihrem Trainingskonzept, wie die Norweger das machen, immer hohe Volumen und quasi dann auch teilweise sehr hohe Intensitäten, sind die halt einfach mittlerweile ja die beiden Meister, die das umgesetzt haben. Aber es sind wahrscheinlich auch die beiden Athleten, die da echt alles geben und ihr komplettes Leben opfern und nur so geht's halt, weil wenn man zum Beispiel einen Kaspar Stornes anschaut, der ja auch in der Gruppe trainiert, ist aber ja nicht so hinbekommt, aber ja natürlich auch einer der Auserwählten damals war von den physischen Fähigkeiten dort in Norwegen, aber ja, wo Gustav oder Christian dann vielleicht auch die mentale Komponente dann halt nochmal mitbringen und ich bin gespannt und hoffe auf alle Fälle und gehe für nächstes Jahr all in da in Kona 2022 mit ihm an der Startlinie zu stehen.
Ja, das, was uns jetzt erwartet im Langstreckentriathlon, ist natürlich eine Riesenschlacht. Wie es wahrscheinlich dann schon in St. George im Mai so sein wird. Das Rennen kannst du dir auf jeden Fall als Zuschauer anschauen. Für das andere Rennen, für die andere WM in 2022, da gilt es noch, den Slot zu jagen. Wie ist da jetzt konkret dein Plan? Du hast angedeutet, Südafrika nochmal.
Ja, ich hatte ja eigentlich so die Hoffnung oder auch den Wunsch, dass Aix-en-Provence irgendwie einen deutschen Ironman, einen französischen Ironman zu machen. Der würde im Mai stattfinden, aber das ist jetzt nur ein 70.3. Und es ist jetzt so, dass quasi Ironman ja schon die Wettkampftermine rausgegeben hat bis Anfang Juni. Und Texas hat 2 Hawaii-Slots, ist Mitte April. Und Südafrika hat 3, ist am 3. April. Und dann wird es noch Frankfurt geben und hinten raus noch Kopenhagen und 1-2 Rennen. Und es ist halt einfach so, dass ich halt tendenziell glaube und auch mit den Erfahrungen, dass mir Südafrika als Strecke schon liegt. Und ich dort echt Chancen habe. Und Texas ist so, ja, also in Texas ist es, dass das Radfahren halt oft nicht so eine große Rolle spielt und egalisiert wird. Und daher, dass es auch nur 2 Plätze gibt, denke ich, macht das halt vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Es ist am 23. April und wird dann halt auch schwierig, dann Ende Mai noch 70.3 zu machen auf europäischer Ebene. Und deswegen werde ich jetzt in den nächsten Tagen mit Daniel so ein bisschen in die weitere Planung gehen. Weil wenn wir auf den 3. April in Südafrika gehen sollten, dann klingt das jetzt alles nach viel Zeit, aber ja, schauen wir mal noch eine Woche weiter, dann sind es halt 4 Monate, steht der nächste Ironman vor der Tür. Und die ganzen Hausaufgaben, die ich angesprochen habe, dort in den 4 Monaten so gut es geht zu beackern und dort halt quasi Verbesserungen zu erzielen, ist nicht nur Trainingsarbeit, sondern auch an den anderen Sachen halt richtig viel zu tun. Aber ich denke, vom Gefühl her habe ich richtig Bock, da am 3. April nochmal anzutreten und dort dann halt quasi mit dem erhofften Ergebnis richtig Gas zu geben und dann nach Kona zu kommen und einen ziemlich entspannten Sommer zu haben.
Ja, guter Plan, aber wir können nicht drum herum reden. Das ist ein dickes Programm. Also ich gehe mal davon aus, dass du dir jetzt eine kurze Phase, was man früher halt so Saisonpause genannt hat, gönnst. Und dann muss es ja auch wirklich direkt rangehen, ja? Du hast die Sachen besprochen. Am Material, an der Position, Stichwort Salzhaushalt, Elektrolyte, vielleicht auch das Thema Leistungsdiagnostik. Das finde ich auch mega spannend, weil wir wissen ja, dass die Leistung auf unterschiedliche Wege, aus unterschiedlichen Wegen zusammengesetzt werden kann. Und da mal genau reinzuschauen, wie ist denn nun die Laktatbildungsrate und in welchem Bereich hast du deinen Fatmax und so weiter. Da mal wirklich transparent reinschauen, das ist vielleicht auch so ein Ding. Wir wissen alle, dass das jetzt keinen Sinn macht, das einmalig irgendwie zu versuchen, sondern da muss auch ein Konzept her, eine Kontinuität her. Ich vermute, wir werden uns mal umschauen müssen, wen wir da an der einen oder anderen Stelle als Partner committed kriegen für dich noch, damit das ganze Ding dann auch professioneller angefasst werden kann. Weil Fakt ist, das alles alleine zu organisieren, zu bezahlen und so weiter, das ist hart, ne? Also das reicht ja so schon kaum, um es mal offen zu sagen.
Ja, also wie gesagt, ich habe ja meine Partner an meiner Seite und da bin ich auch auf alle Fälle mega stolz, dass die mich auf dem Weg unterstützen und das auch schon jetzt über mehrere Jahre und ohne die wäre das halt bis dahin gar nicht möglich. Aber ja, jetzt geht es halt einfach darum, sich weiterzuentwickeln, aber das sind ja auch alles mittelständische Unternehmen und die sind natürlich auch immer offen und freuen sich, wenn ich als Athlet wachse und da neue Partner und Ideen dazu gewinne. Also es ist ja auch wie mit dem Podcast, ne? Das war ja, ist ja auch vor einem Jahr dann oder ein bisschen mehr als ein Jahr entstanden und mittlerweile glaube ich, dass die Hörer sich jetzt auch auf die Insights dieser Folge ja freuen vom Ironman Südafrika und so muss man halt einfach immer weiter wachsen. Ich bin wahrscheinlich ein Mensch, der in seinem ganzen Leben vielleicht immer so 1-2 Jahre ein bisschen später dran ist. Also ich wurde in der ersten Klasse zurückgestellt, habe mein Abitur erst mit 21 gemacht, weil ich einen Englandaufenthalt habe, wo ich ein Jahr in der Schule versäumt habe. Und so ist es jetzt vielleicht auch im Ironman. Die anderen Jungs waren halt mit 30, 31 ordentlich auf der Bahn und im Windtunnel oder Sebi mit 29. Und ich gebe da jetzt Gas. Und so wie du sagst, sich breiter aufstellen mit einem guten Team, das wächst gerade immer und es ist wichtig, dass dort Leute sind, auf die man vertrauen kann und mit denen man gern zusammenarbeitet und dann geht das in die richtige Richtung. Aber was man halt jetzt nochmal viel, viel deutlicher sieht, ist halt, ja, die Zeiten so ein bisschen, ich gehe mal Radfahren, laufen, schwimmen und gib mal Gas und trainiere hart, sind halt vorbei, ne?
Ja, definitiv. Das braucht alles irgendwie einen Masterplan, ne? Das ist, es ist halt Profisport, sagen wir mal so, wie es ist. Und da hast du halt verschiedene Themenbereiche zu bearbeiten. Und das ist halt nicht nur Training, ja. Dafür hast du einen schlauen und erfahrenen Trainer an deiner Seite. Es ist auch nicht nur Physio, da hast du auch deine Vertrauten, deine Jungs da in Leipzig, die dich behandeln und dich wieder in Spur bringen. Aber es gehört halt am Ende so viel mehr dazu, in der Ironman-Leistung auf dem Niveau abzuliefern. Das ist halt, wenn man da so von außen drauf schaut auf den Sport, nicht sofort zu erkennen. Und dein Spätdransein, Kalle, das würde ich einfach als Vorteil definieren. Denn dann bist du auch der Letzte, der aufhört als Profisportler. Ist ja auch klar. Ja, und zu schlagen an der Stelle ist Andi Rehlert, Stichwort 45. Du hast noch so viel Zeit. Wir können die Themen eins nach dem anderen angehen. Überhaupt kein Problem. Und ich bin mega gespannt, was man rausholen kann, weil am Ende gilt es ja, das muss der Maßstab sein, wenn die anderen 2:35 laufen, ja mei, dann muss es das Ziel sein, da muss man irgendwie hinkommen. Und das setzt halt voraus, dass du effizient die Disziplinen davor umsetzt und trotzdem weit vorne bist. Das ist das Game, ne? Und dann all in.
Dann all in. Und es war jetzt auch gar nicht irgendwie, dass ich da jetzt irgendwie traurig bin oder negativ. Aber wenn man dann irgendwie denkt so, ja, also auch bei Wattwerten, ne? Man denkt dann immer, warum konnte man denn vor 5 Jahren das noch nicht fahren? Warum hat man denn sich so, warum gab es denn da die Limiting Beliefs oder auch, warum wurde vor 5 Jahren nicht unter 2:40 gelaufen? Aber natürlich, so wie du sagst, alle entwickeln sich weiter und wenn man aber quasi diese ganzen Schritte noch nicht gemacht hat, hat man halt noch einen Riesensprung vor sich und das ist aber was richtig Positives und deswegen gibt mir dieses Rennen in Südafrika, auch wenn es jetzt eigentlich vermeintlich vielleicht wie eine Niederlage aussieht, mir richtig viel Rückenwind für den Einstieg ins nächste Jahr.
Das sieht's auf gar keinen Fall. Top 10 in der Kontinentalmeisterschaft kann keine Niederlage sein. Also das ist ein 9. Platz mit Anstand und Würde und mit harter Arbeit erlaufen an der Stelle. Auf keinen Fall eine Niederlage. Aber das Learning ist halt wieder groß und das kann ja auch nur positiv sein. Ein Stichwort will ich mal aufgreifen mit dem Schnelllaufen. Ich kann mich erinnern, dass auch schon Anfang der 90er Jahre auf der Insel Hawaii eine 2:40 gelaufen worden ist. Die konnten auch schon schnell laufen, nur haben die allerdings ein bisschen anders trainiert, der Überlieferung nach. Und das macht es jetzt wiederum spannend, denn du hattest die Gelegenheit, mit dem Rasmus Svenningsen zu sprechen, hast das auch glücklicherweise für uns aufgezeichnet und wir werden das als kleine Sonderfolge raushauen, das Interview, was du da gemacht hast. Da müssen wir kurz drauf eingehen. Der trainiert krass. Also wirklich beeindruckend, was er da gesagt hat. Also nicht nur die Leistung, die er jetzt da abgefackelt hat, war beeindruckend, sondern auch die paar Statements, die er da in Sachen Training gebracht hat. Was war das Markanteste für dich, was du jetzt noch in Erinnerung hast aus dem Gespräch?
Naja, das ist jetzt eine harte Sache und ich weiß auch nicht, ob ich die jemals in meinem Leben so vertreten werde, aber ich erinnere mich noch gut, dass ich mit dir und Alje mal im Winter durch die brandenburgische Landschaft gefahren bin. Lass das 190 bis 205 Watt gewesen sein, was auch vollkommen okay war, ne? Und das ist auch okay, aber er meinte halt, das gibt's bei ihm nicht. Social Rides machen überhaupt keinen Sinn. Das macht, also, ja, es war halt so, ich meinte so, ja, denn du fährst ja eigentlich nie unter 300 Watt im Training. Und dann meinte er so, doch, die 6-Stunden-Fahrten, die sind nur bei 280. Ich so, ja, gut, alles klar. Also, man kann das, wie du sagst, alles sehr gut bei ihm auf Strava verfolgen und es gibt wahrscheinlich einige, die sagen, das Wattmesssystem misst falsch bei ihm und hier ist irgendwas. Aber ich habe ihn ja als Athlet kennengelernt und kenne ihn auch schon länger und ich glaube, es ist halt nie jemand, der da irgendwie ja Bock hat, irgendwas zu manipulieren oder so. Dafür hat er einfach viel zu viel Passion für den Sport und ist auch ein echt harter Arbeiter. Definitiv, also interessant auf alle Fälle. Also er trainiert halt weniger hochintensiv, sondern wirklich immer in diesem unterschwelligen Schwellenbereich. Und baut halt dadurch das auf. Oh, aber ja, was er halt auch macht, er sagt halt, also es ging dann halt auch zum Beispiel, wie er das durchsteht, dieses Training, und meint halt, er schafft es halt wirklich, jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde Mittagsschlaf zu machen. Und das ist halt, wo ich sage, okay, krass, also da mega diszipliniert. Ja, und eine andere Sache ist halt aber, dass er halt immer noch so sagt, ja, dass er hat dieses Jahr echt nur Podium, also er hat kein Rennen nicht auf dem Podium gefinisht, dass er aber trotzdem noch nicht mit Sponsoren und Partnern dort in der Liga von Frodeno oder auch Sebi Kienle mitspielen, ne? Obwohl er eigentlich leistungstechnisch echt auf dem Niveau ist von den Jungs, aber in Schweden da einfach so ein bisschen das Interesse vielleicht noch nicht so da ist bei ihm und dementsprechend da auch ein bisschen struggelt, also nicht struggelt, also wenn du jedes Mal auf dem Podium stehst, dann passt das schon, aber er weiß natürlich, dass da schon noch ein bisschen mehr geht und würde da gerne halt auch in Richtung so ein bisschen tüfteln mehr machen. Aber auf alle Fälle, ja, ein Interview was mir mega viel Spaß gemacht hat. Und ja, ihr habt ja gesagt quasi, ja, du und auch Micha im Hintergrund, dass nicht nur immer meine Perspektive interessant ist, sondern dass ja jeder Profi das Rennen irgendwie, so wie auch jeder Amateur, anders erlebt. Und dass wir unseren Hörern da einfach ein paar andere Inputs noch geben wollen, direkt aus dem Feld, was man vielleicht nicht im Ticker oder Livestream sieht. Ja, und im Anschluss war ich ja mit dem Franzosen Ivan Jarich da, der in so einem Rennen halt zwei Platten hat und das trotzdem irgendwie nach Hause bringt. Also auch vielleicht dann der ein oder andere Tipp für den Age Cooper, warum man so ein Rennen dann halt trotzdem beendet und auch als Profi dort mit Würde ins Ziel kommt. Also ich denke auf alle Fälle als Sonderfolge ganz gelungen. Und ja, wenn das immer so entspannt ist, nach einem Rennen dann am Montag irgendwie mit dem einen oder anderen noch einfach 20 Minuten Plausch zu halten, das aufzunehmen und das mit den Hörern hier zu teilen, macht mir das auch richtig Spaß.
Ich habe einen Teil mir schon angehört, den von dem Rasmus Svenningsen, den Ivan Jarich, den ziehe ich mir noch rein. Mega spannend, Kalle, du hast doch gute Fragen gestellt, also sehr, sehr empfehlenswert. Ich denke mal, wir werden das jetzt gleich im Anschluss als Sonderfolge rausknallen. Wie der trainiert, also ich habe ja auch zwischen den Zeilen gehört, ist schon verrückt. Also ich vermute, das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, ne, dass er quasi nie unterhalb seines Fat-Max-Bereichs trainiert, weil er das einfach als sinnlos anerkennt. So wie du es gerade gesagt hast, ne? Social Rides bring nichts. Er hat auch gesagt, jedes Training muss einen Fokus haben, was das Training jetzt bringen soll. Und da bringt aus seiner Sicht 200 Watt halt nichts und 300 Watt ist halt gut, ne? Und das Konzept scheint zu funktionieren, obwohl ich glaube, dass das nicht für jedermann gedacht ist. Denn die Belastung kumuliert sich dadurch natürlich extrem und das Belastungsmanagement, das wird halt immer schwerer und der Grad wird immer schmaler. Also Regeneration mit Mittagsschlaf, okay, das kann durchaus unterstützen, aber ich glaube, dass das ein Ritt auf der Rasierklinge ist. Und das unterscheidet sich ja enorm von dem, was die Norweger trainieren. Die sind nämlich sehr viel eigentlich sehr locker unterwegs. Also sowohl im Laufen als auch im Radfahren machen sie sehr, sehr viel Volumen, wirklich ganz, ganz low, mitunter der Überlieferung nach mit Laktatwerten unterhalb von 0. Unterhalb von 1, jetzt kein Quatsch erzählen, ne? Aber mit 0, und das ist ein großer Unterschied.
Ja, definitiv, was vielleicht ein Insight ist, also den man jetzt vielleicht gar nicht so raushört, ist, dass der Rasmus bei dem ehemaligen Trainer von Zenders ist und Zenders ja jetzt aber auf die norwegische Seite wechselt. Und das, was du halt auch sagst, also ich glaube auch orthopädisch und auch geistig und mental ist dieses Training halt, ja, ist halt mega herausfordernd. Es funktioniert bei ihm, aber ob das bei allen Athleten der Schlüssel zum Erfolg ist, das glaube ich halt auch nicht. Ist aber auf der anderen Seite ja trotzdem irgendwie interessant oder spannend zu sehen, wie viele Facetten der Triathlon hat und wie man mit welcher Art und Weise von Training halt nach vorne kommen kann. Und Sanders hat jetzt ja sich entschieden zu wechseln oder zu den Mikaiden zu gehen, zu dem Bruder von Gustav. Aber er bleibt halt da. Und in der anderen Folge von Ivan Jarich, der trainiert halt auch total polarisiert. Also bei dem sind lockere Läufe halt wirklich auch 5,05, 5,8 oder sowas. Also richtig, richtig low. Und so wie du sagst, ob das jeder durchstehen würde, mental und auch körperlich, ist die andere Frage, die noch nicht beantwortet wurde.
Ja, es gibt so viele Philosophien. Es ist mega spannend, da reinzuhören und auch mit Trainern und Trainingsphilosophien sich da auseinanderzusetzen. Aber gerne auch mal noch einen Rückblick mal zu den alten Hasen. Also wenn man da so einen Mark Allen in einem alten Interview hört, wie er zu seiner 240 auf Hawaii, damals soll der Kurs noch härter gewesen sein, der Übermittlung nach, weil mehr Anstiege drin waren, aber das kann ich nicht so recht beurteilen, auf jeden Fall brutal schnell, wie der da hingekommen sein möchte. Und zwar hat er sich das Jahr auch aufgeteilt und hat die langen Läufe extrem langsam begonnen am Jahresbeginn und hat die dann quasi immer ein Stück weit gesteigert und hat dieses Lower Heart Rate Training zelebriert im Prinzip. Also es soll am Anfang 9 Minuten pro Meile gelaufen sein, allerdings quasi so wie durch die Nase geatmet, also ganz low, vielleicht eine 100er Herzfrequenz ist jetzt mal geraten oder sowas, wo du dann sagst, na eigentlich bringt es doch gar nichts, so unterschwellig. Naja, und der hat es dann halt übers Jahr so weit reingesteigert, dass er dann am Ende die langen Läufe auch so schnell laufen konnte wie Herr Blumenfeld in der Woche vor dem Ironman. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, so einen kleinen Vorspannungslauf, 9 Tage vor dem Rennen, ein 40er mit 3,56er Pace. Nachmachen oder nicht?
Weiß ich nicht, also muss ich auch mit Daniel nochmal drüber sprechen, also ich bin ja eigentlich ein Freund von 4 Tapern und 4 Ruhe, würde auch gar nicht so gern weggehen, aber boah, ja, also ich sehe halt viele Athleten, die vom Ironman halt echt lange rantrainieren. Also ich weiß zum Beispiel auch um Dennis Chevrolet, wir hatten vorhin die unter 2,40 Läufer, der mit einem Jan van Berkel jetzt auch dazu zählt, zu dem erlesenen Kreis, ist halt auch am Mittwoch vor Tulsa noch 8x2000 gelaufen, ist jetzt kein 40er, aber die 8x2000 waren auch in 3,35 bis 3,40, wo du dir halt auch denkst, das ist noch richtig krass Volumen halt, ne? Also muss man gucken, ich denke, das ist auch wieder, ne, also Blumenfeld hat wahrscheinlich den 40er gemacht, damit sein Umfang nicht so weit runtergeht, weil der steht jetzt auch in 2 Wochen beim Clash Daytona auf der Startliste. Ich stehe auch in 73 Kalifornien drauf, aber ich fliege dich nochmal über See dieses Jahr.
Also, was ich vorhin so einmal kurz angerissen habe, du machst jetzt eine kleine Pause, richtig?
Ja, ich mache jetzt so 2 Wochen, trainiere ich nach Lust und Laune und habe aber natürlich jetzt ein bisschen organisatorischen Aufwand, weil ich bin ja gerade hier wieder ich bin aus der schönen Sonne und dem schönen Leben in Südafrika hier in jede Schwimmhalle ist geschlossen gekommen, muss da jetzt gerade ein bisschen was organisieren, damit ich halt, wie gesagt, im Dezember nicht viel Zeit verliere. Ich kann mir jetzt keine 3-4 Wochen Schwimmpause erlauben, weil Südafrika ruft. Aber die 2 Wochen gebe ich mir jetzt mal, einfach nach Lust und Laune was zu machen und dann gut in den Dezember reinzugucken.
Such doch mal dein Zugseil.
Ja, Konrad, das ist zu viel.
Es ist an die Insider, die uns schon länger zuhören. Zugseiltraining war letztes Jahr schon mal ein Thema. Okay, lass uns rangehen an die Hausaufgaben. Ich bin gern dabei, irgendwie zu versuchen, da meinen Teil dazu beizutragen. Wir haben zum Beispiel ein Date schon mal grob verabredet mit einem hier in Berlin sehr bekannten, ich nenne es mal Age Group Athleten und Trainer, dem Marcel Obersteller. Den werden wir uns mal einladen und zur dritten Runde aufzeichnen und sprechen. Das kann mega interessant sein. Der ist ja auch bei Diagnose Berlin und die arbeiten mit Pro-Athletes jetzt zusammen und so weiter. Da ist quasi Know-how im System. Er selber ist auch ein absoluter Trainer-Guru, hat zu jedem Thema was zu sagen. Da schauen wir mal, wie viel wir mitnehmen können aus so einem Gespräch, dass wir da irgendwie, man sucht ja da immer seinen kleinen Strohhalm, den man rausziehen kann für sich und dass wir die Baustellen angehen Stück für Stück, weil die Richtung ist klar, der Weg ist klar, die Baustellen sind benannt, heißt jetzt einfach ran an den Speck.
Ja, definitiv. Also gutes Zeitmanagement, weil Leistungsdiagnostik, Trainingslager, nach Büttgen auf der Bahn, nach Köln, in den Windtunnel. Also der Terminkalender wird voller und voller. Aber am 3. April soll es dann beim dritten Anlauf dann, also quasi ist ja eigentlich erst für 2022 der zweite Anlauf, aber da soll es dann richtig krachen.
Ja, und der Weg ist klar. Du musst halt genauso schnell auf dem Rad sein, mit 15 Watt weniger unterwegs. Dann muss die Versorgung funktionieren, der Salzhaushalt muss passen, das Material muss passen. Netter Sideport, den du da gesagt hast, der über deinen Kumpel Ivan Jarisch, die Materialfahrzeuge, die da so ein Ironman-Rennen begleiten, die haben nur noch Scheibenradkomponenten, ne? Also Scheibenbremse. Wenn du da halt entsprechend noch auf altem Material unterwegs bist, gehst du da leer aus. Ist richtig, ne?
Ja, also da kannst du halt dann Schlauch wechseln oder kriegst eine Kartusche oder so weiter. Aber Laufräder, die haben zwar 16 Stück dabei, aber jede Größe von einer Scheibenbremse, aber eine normale Felgenbremse gibt es dort nicht mehr.
Alles klar, gut. Nun hat man das ja nun auch nicht so auf dem unterm Kopfkissen liegend, so dass man sich ein neues Radl irgendwo her organisiert. Über die Lieferketten wollen wir gar nicht sprechen. Da ist halt auch noch eine große Baustelle, wie man da weitermacht. Trinksystem im Rahmen verstecken und so weiter. Also das sind, mir wird da schon ein bisschen schwindelig, wenn ich da die Liste sehe. Ich hätte auch noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die man so probieren kann, wo man mal drüber philosophieren kann. Aber das müssen wir uns mal für eine welche Kleinigkeiten kann man noch anpacken, Folge aufheben. Sonst wird es jetzt hier wahrscheinlich viel, viel zu lang. Wir haben ein gutes Update. Wir haben auch was vor jetzt am Wochenende, Kalle. Ich freue mich schon sehr. Wir fahren mal nach Langen. Bist du dabei?
Genau. Ich bin dabei, ich habe Bock und ja, da mal gucken, was da so geht.
Ja, also das werden wir machen und vielleicht schummeln wir uns irgendwo mal ins Bild oder werden mal den ein oder anderen Kontakt dort knüpfen. Ich habe Bock drauf, mal in die Triathlon-Szene einzutauchen und bin froh, einen Profi an der Seite zu haben, der das Ganze dann auch noch rechtfertigt für mich als kleiner Hobbysportler.
Naja,
also, wird aber eine coole Nummer, ich freue mich drauf.
Also so klein sind die Sportmacher nicht, die sind ja schon auch eine ganz große Nummer mit ihren Veranstaltungen. Aber klar, also ich freue mich auf alle Fälle auch drauf. Und wie du sagst, vielleicht gibt es da das ein oder andere Gespräch, was interessant ist. Und erstes Event dann auf der Ebene.
Genau, also auch da machen wir die Hausaufgaben und haben dabei aber hoffentlich auch ein bisschen Spaß. Ich freue mich drauf, werden wir auch berichten, ist logisch. Und ja, dann würde ich vorschlagen, hört euch auf jeden Fall noch die Sonderfolgen an vom Rasmus und vom Ivan. Nette Insights und an dich die Info, Kalle, das kam sehr gut an schon hier bei dem einen oder anderen Testhörer und mach gerne weiter so.
Ja, also wie gesagt, wenn das nach dem Rennen ist dann, und da einfach irgendwie beim Abendbrot oder Frühstück, ist das echt kein Stress und macht auch mir Spaß, weil auch ich kann von den anderen immer noch ein Stück lernen.
Definitiv. Ansonsten gucken wir uns jetzt die Aufzeichnung nochmal in Ruhe an von Christian Blumfeld und lernen aus den Zwischenzeiten.
Genau.
Mir wird schwindelig.
Genau, so machen wir es, Konrad. Ich hoffe, du hast Motivation und gehst gleich raus zum Training. Und dann sehen wir uns.
So machen wir es. Aloha, Kalle. Bis gleich. Ciao.
Bis dann. Ciao.